Hashtag Femfluence. Der Radio Teddy Influencer Talk.
Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Die Saskia ist bei mir zu Gast. Bei Social Media bekannt als Liniert Kariert. Hallo, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr, dass ich da bin.
Fast 240.000 Follower. Ich habe jetzt gar nicht bei TikTok und anderen. Wie viel bist du insgesamt? Hast du noch einen Überblick?
Nee, also TikTok fange ich jetzt ganz langsam erst an zu bespielen. Da sind es aber auch schon ein paar, die da zusammengekommen sind. Und es freut mich natürlich, dass so viele Menschen Interesse am Thema Bildung haben. Ne? Darum geht es ja bei mir viel. Und das ist ein Privileg, dass man für so ein wichtiges Thema so viele Menschen erreichen kann.
Und wir wollen jetzt dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Und deswegen machen wir jetzt zusammen
der Profilcheck.
Saskia, verrätst du uns, wie alt du bist?
38.
Das kann man doch noch super sagen.
Ja, ach, ich würde auch andere zahlen.
Wo lebst du denn?
Ich lebe in Hannover.
Oh, wie schön. Und wer gehört alles zu deiner Familie? Mit wem lebst du zusammen?
Mit meinem Mann, dann habe ich noch 3 Kinder und eine sehr betagte Katze.
Wie bist denn du Influencerin geworden? Wie kam das?
Ja, da bin ich so ein bisschen wie in vieles in meinem Leben reingestolpert irgendwie.
Ja.
Ich habe nach meinem zweiten Kind oder im Zuge der Elternzeit mit meinem zweiten Kind damals noch so ein bisschen diese Mama-Schiene bedient und habe da so ein bisschen mich kreativ ausgetobt. Und dann bin ich zurückgekehrt in Schule nach der Elternzeit.
Weil du bist Lehrerin, ne?
Ich bin Lehrerin, das haben wir noch nicht gesagt.
Genau, Grundschul, Gymnasial, wo?
Grundschullehrerin. Okay. Und dann bin ich zurückgekehrt und habe halt irgendwann angefangen, mal einmal über so ein Thema zu sprechen aus Schule. Habe das da so mit reingenommen und dann waren die Reaktionen darauf sehr, sehr, sehr deutlich und sehr positiv. Und oh, das ist ja eine Idee. Und dann habe ich so ein bisschen auch das Gespür dafür gekriegt, okay, ich mache offensichtlich Dinge, die andere spannend finden und mach vielleicht Dinge auch ein bisschen anders. Das ist was mich, glaube ich, schon meine ganze Lehrkraftzeit begleitet. Und man fühlt sich damit, oder damals, als es das noch nicht so vernetzt gab wie heute, hat man sich so ein bisschen allein mit diesem Weg gefühlt. Und dann habe ich gemerkt, hey, hier kann Austausch stattfinden. Und dann habe ich angefangen, immer mehr zu zeigen. Und dann ist irgendwann dieser ganze Kinder-Content, sage ich mal, komplett weg gewesen, Familien-Content. Und dann habe ich gedacht, ich habe hier gerade die Möglichkeit für das Thema, für das ich schon so lange brenne, zu sprechen und Menschen zu erreichen. Und dann hat sich das so entwickelt irgendwie und mittlerweile wirklich relativ groß.
Du hast es gerade schon mal angerissen, aber warum macht es dir denn so viel Spaß oder warum bedeutet es dir denn so viel? Ich sag's jetzt einfach mal, Influencerin zu sein, also die Leute zu inspirieren mit deinem Thema.
Ich finde das einfach ein wahnsinniges Privileg. Ich kenne so viele Menschen, die wichtige Themen haben, auf dem Zettel haben und dafür aber eben nicht diese Reichweite. Und dieses schöne Gefühl von, mir ist da was wichtig und ich bin nicht ohnmächtig. Ich kann diese Dinge, die mir wichtig sind, in Bildungsveränderung, ich kann für Kinder sprechen und mir hören ganz, ganz viele Menschen zu. Und das finde ich einfach so, so toll. Und gleichzeitig, glaube ich, habe ich mich auch als Lehrkraft wahnsinnig weiterentwickelt, weil natürlich auch Feedback kommt. Das ist ja nicht nur so, dass ich das so rausgebe, sondern da kommt auch ganz viel zurück, über das ich dann wieder reflektiere und denke, stimmt, an die Perspektive habe ich noch gar nicht gedacht. Die beziehe ich aber jetzt in meinen Unterricht ein. Und so entsteht für mich ein wertvolles Wachstum. Es ist so ein cooles Gefühl, wenn man eine Idee rausgibt und dann sieht man, plötzlich kriegt man Fotos zugeschickt, wie das in Klassenzimmern ganz real umgesetzt wird. Und das ist ja wohl das Selbstwirksamste, was man irgendwie machen kann. Deswegen bin ich da ganz, ganz dankbar für.
Du bist ja jetzt nicht in Anführungsstrichen nur Influencerin und nur Lehrerin, sondern du bist noch Kolumnistin, du bist Autorin, du bist Podcasterin. Dein Tag scheint 48 Stunden zu haben. Was machst du, wenn du mal frei hast?
Tatsächlich erdet mich kreativ sein. Darum sind die Bücher, auch wenn das natürlich Teil meines Berufsprofils ist, ne, weil ich das natürlich auch im professionellen Rahmen mache, die erden mich. Wenn ich Dinge aufschreiben kann, in Worte fassen kann und kreativ sein kann, dann ist das wie für andere Menschen eine Stunde um See laufen und die Gedanken schweifen lassen. Darum verbindet sich bei mir an ganz vielen Stellen Freizeit, Runterkommen und Hobby mit den Dingen, die ich dann auch nach außen trage. Das ist irgendwie ganz nett gelagert von meinem Gehirn.
Ich kenne es noch früher aus den Arbeiten und Tests in der Schule. Da wurde immer geschrieben, beschreibe kurz. Und jetzt geht das an dich. Beschreibe doch mal kurz in einem Satz, wenn es geht, was du auf deinem Profil machst.
Ich spreche über Bildungsveränderung und setze mich dafür ein, dass das Bildungssystem sich auf die Augenhöhe von Kindern begibt.
ein extrem spannendes Thema. Und du bezeichnest dich ja selbst als auch in deinem Profil als Lehrkraft. Und Kraft ist in Versalien in dem Fall geschrieben, also alles groß geschrieben. Und du teilst ja auch Tipps rund um die Schule, also auch Schule auf Augenhöhe. Wie kam es denn zu dieser Bezeichnung Lehrkraft in Versalien? Und was ist das für eine Botschaft, die du damit rüberbringen willst?
Ich möchte zum einen Lehrkräfte in ihrer Rolle stärken. Wir haben unfassbar viel Verantwortung. Jeder Mensch, der mal selbst in Schule war, als Schülerin, als Schüler, weiß, wie wertvoll eine zugewandte Lehrkraft ist, weiß aber auch, was passieren kann, wenn eine Lehrkraft das nicht ist. Mhm. Also da schwingt ganz viel Verantwortung mit, für die ich sensibilisieren möchte und aber auch gleichzeitig eben diese Chance, wir als Lehrkräfte auch in den widrigsten Bildungssystemsumständen können extrem viel bewirken beim einzelnen Kind und einen Unterschied machen. Wir haben eine unglaubliche Kraft und an die möchte ich appellieren und gleichzeitig aber auch schon so ein bisschen mitschwingen lassen, das ist halt auch ein bisschen Arbeit. Also diese Kraft ist in uns, die ist, die kommt auch mit der Rolle mit, aber wir selbst müssen auch ein bisschen was tun, um diese Kraft positiv für Kinder nutzen zu können.
Da höre ich ja schon, welches Thema dir sehr, sehr wichtig ist. Welche Themen sind dir denn sonst noch wichtig, die du gerne besprichst?
Also ich glaube, mir geht es viel um Vielfalt in Schule. Mhm. Also Schule, gerade im klassischen Rahmen, ist oft so an einem Schülerinnentyp ausgerichtet gewesen. Nämlich dieses Kind, das auf dem Stuhl sitzen kann, zuhören kann, sich in den richtigen Situationen meldet, ganz schnell zwischen verschiedenen Themen switchen kann und. Also ja, irgendwie so ein Fantasiekind, das es in echt einfach nicht gibt. Und die Vorstellung, dass wir einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Charaktere da sitzen haben und einen Rahmen schaffen müssen, in dem die alle mitgedacht sind und Platz finden und sich gesehen fühlen und vor allen Dingen gut lernen können, das ist, glaube ich, so mein Hauptanliegen. Und dann gibt es da so ein paar Schwerpunkte, die das so ein bisschen unterstützen, nämlich die Elternzusammenarbeit, dann natürlich die eigene Haltung als Lehrkraft.
Ja.
Das ist auch ein Thema, über das ich ganz viel spreche. Und ein besonderer Blick auf Kinder, die vielleicht mit einem Setting in die Schule kommen.
Was heißt das mit einem Setting?
Zum Beispiel Neurodivergenz ist eins meiner Hauptthemen.
Kannst also, du das einmal?
Na klar, ich bin Lehrkraft, ich erkläre sehr gern.
Bitte.
Neurodivergenz beschreibt einfach eine eigene Art der Wahrnehmung und eine eigene Art zu denken und zu fühlen. Und das umschreibt so Diagnosen wie ADHS, Autismus-Spektrum, Hochbegabung, Legasthenie, Dyskalkulie. Und das sind Kinder, die einfach mit einer Art zu lernen in die Schule kommen, die ganz oft überhaupt nicht gesehen wird. Ne? Die noch mehr mit Bewegung zum Beispiel zu tun hat, als das vielleicht bei Neurotypischen, das ist immer so die andere Seite, das Gegenteil in Anführungsstrichen. Die brauchen das auch, also alle Kinder brauchen Bewegung in Schule und regelmäßig, aber die Kinder brauchen das zum Beispiel ein bisschen mehr. Und da fehlt es wahnsinnig an Wissen in Schulen, das kriegen wir nicht beigebracht als Lehrkräfte und darum biete ich dieses Wissen an.
Boah, du sprichst mir so viel aus dem Herzen und ich möchte viele der Themen auf jeden Fall in unserem Gespräch auch noch aufgreifen. Ich möchte aber auch ein Thema aufgreifen, das ist ja so ein ganz besonderes Erlebnis von Eltern und Kindern, die Einschulung. Und vor allem auch die Zeit danach. Ne? Man muss sich an so viel Neues gewöhnen. Ich meine, mein Sohn ist jetzt in der zweiten Klasse. Ich weiß noch, wie überfordert ich in der ersten Klasse war und er auch. Alles ist anders. Es ist ja immer so eine Mischung aus Vorfreude und Chaos. Und in deinem Buch Hallo Schulanfang, das du geschrieben hast, sprichst du ja so über beziehungsorientierte Begleitung in diesem, in diesem Kontext. Was sind denn deine besten Hacks, damit der Übergang von der Kita zur Schule möglichst entspannt für Eltern und Kinder abläuft?
Also ein ganz wichtiger Faktor ist Transparenz. Für Kinder ist dieser Ort, und das liegt daran, wie wir in Deutschland diesen Übergang gestalten, der ist sehr hart in Deutschland. Ne? Also es gibt die Kita, es gibt unterschiedliche Kitas und aus denen läuft dann irgendwie eine erste Klasse zusammen. Und je nachdem, wie aktiv so der Austausch zwischen Kitas und Schule ist, kann es sein, dass ein Kind bis zur Einschulung noch nie die Schule von innen gesehen hat, seine Lehrkraft, diese neue Bezugsperson vielleicht auch noch nicht kennengelernt hat, gar nicht weiß, was ist Unterricht, was kommt da auf mich zu. Dann kriegen sie von links und rechts so diffuse Sätze, zu denen komme ich gleich. Also für ein Kind ist das ein ganz, ganz, ganz großer Wechsel. Alles neu, Gebäude neu, Abläufe neu, Bezugspersonen neu, KlassenkameradInnen neu, alles neu. Mhm. Und wenn da eben nicht viel Transparenz geschaffen wird, dann kann das auch erstmal ganz schön unsicher machen und vielleicht sogar ein bisschen Angst machen. Das heißt, eine Möglichkeit, da so ein bisschen gegenzusteuern, ist möglichst viel Transparenz schaffen und das im Positiven. Mhm. Also wenn ich als Eltern über die Schule spreche, die ja. da bald ansteht, dann wäre es gut, so Sätze zu lassen wie, ah, das kannst du aber bald nicht mehr machen. Ne? Bald beginnt der Ernst des Lebens. Und
denk dran, wenn du in der Schule bist, dann geht das nicht mehr. Okay.
Genau, also das darf man da nicht mehr. Oder, warte mal ab. Ne?
Und, du wirst schon sehen.
Genau, und am besten auch irgendwelche Gruselgeschichten von irgendwelchen Verwandten über unfaire Lehrkräfte und so weiter und so fort. Und das macht's nicht unbedingt leichter, so einen Übergang zu schaffen. Das können wir Erwachsene auch total gut nachvollziehen. Wir treten eine neue Arbeitsstelle an und jemand sagt, ach, da arbeitest du bald. Oh, da habe ich ja wirklich Furchtbares gehört.
Stimmt,
oh Gott,
stimmt.
Oh Gott. Ja. Also, ne, total logisch, das würde nie jemand so sagen. Und falls doch, würden wir einen großen Bogen um diesen Menschen machen, weil uns das nichts bringt. Wir müssen unsere eigenen Erfahrungen machen dürfen. Und das gilt eben für Kinder in diesem Kontext auch. Und das heißt, ich muss als Eltern, das ist ein ganz wichtiger Hack, so meine eigene Schulzeit auch so ein bisschen bearbeiten, wenn ich die vielleicht nicht ganz so positiv in Erinnerung habe, dann muss ich ein bisschen kramen. Meine Erinnerung daran ist meine und ich habe die Verpflichtung, das zu bearbeiten. Und mein Kind soll aber möglichst unbefangen und mit möglichst zuversichtlichem Blick dorthin gehen. Und es wird auch ganz andere Erfahrungen machen als ich. Darauf kann ich mich schon mal verlassen. Es macht nicht einfach nochmal genau meinen Weg nach. Und dann gucke ich und dann kram ich, ach, was war denn vielleicht gut? Ah, da waren so Ausflüge, die fand ich toll. Dann erzähle ich davon. Mhm. Also ein bisschen Kram, gab es nicht irgendwas. Oder meine beste Freundin, auch mit der hatte ich eigentlich immer Spaß. Sowas kann man dann
oder
sagen.
Die eine Lehrerin, die ich hatte. Ne? Ich habe meine Musiklehrerin, die war so toll. Ne? Das könnte man ja auch positiv
machen. Genau, also man muss so ein bisschen
hervorheben.
Genau, so ein bisschen Schatzsuche betreiben. Was habe ich da noch im Kopf?
Ja.
Und Transparenz, selbst wenn jetzt die Schule nicht so viel anbietet, Tag der offenen Tür und Co., kann man ja schon mal den Schulweg abgehen. Man kann sich das Gebäude angucken. Man kann überlegen, oh, hinter welchem Fenster ist denn vielleicht dein Klassenraum? Also das Ganze so positiv wie möglich gestalten und auch so ein bisschen am Kind anpassen. Manche brauchen ganz viel davon, ganz viel darüber sprechen, ganz viel den Schulweg abgehen. Und manche Kinder wollen da einfach sehr lange gar nicht so viel von wissen. Also mein ältestes Kind brauchte ganz, ganz viel Sicherheit, ganz viel sprechen. Wir sind diesen Weg, ich weiß nicht wie oft, abgegangen mit 20 Umwegen, falls mal irgendwo eine Sperrung ist. Das war ganz wichtig. Und mit meinem zweiten Kind, das natürlich diesen Schulweg in- und auswendig kannte dann.
Weil es ja immer schon mit dem Großen mitgegangen
genau,
ist wahrscheinlich.
Genau, ne? Und abgeholt hat und, war das überhaupt kein Thema. Und mein zweites Kind hat auch schon eine ganz gute Ahnung davon, wie Schule so ist. Da musste ich nicht mehr viel Transparenz schaffen. Da ging es eher darum, dann wirklich auch noch genug besonderen Rahmen für so Sachen wie Schulranzen kaufen. Das Outfit für die Einschulung war diesem Kind ganz besonders wichtig. Und sie so ein bisschen darauf einlassen, was das eigene Kind so anbietet, ne? Braucht es Sicherheit, möchte es das feiern, möchte es davon gar nicht so viel wissen und sich darauf auch ein bisschen einzustellen.
Was meinem Sohn sehr, sehr schwer gefallen ist, im Übergang von der Kita dann zur Schule, war dieses lange Zeit plötzlich still sitzen müssen. Ne? Auf diesen Stühlen zu sitzen und wirklich, ich will jetzt nicht sagen 45 Minuten durchhalten, das ist ja auch wirklich sehr, sehr schwer, aber doch sehr lange still sitzen im Vergleich zu der Kita, wo sie sich meistens überall bewegen können. Du sagst ja auch, das muss nicht sein. Also dieses ständige Stillsitzen. Wie sieht denn eine Schule mit mehr Bewegung aus und was macht das denn mit der Konzentration, wenn man sich zwischendrin mal bewegen kann?
Also was ganz viele Lehrkräfte auch in den unteren Klassen mittlerweile schon im Blick haben, ist so eine gewisse Rhythmisierung, dass ich einfach nicht plane, meinen Unterricht darauf plane, dass man 45 Minuten auf irgendeinem Platz sitzt, sondern wirklich immer so kleine Einheiten, gerade mit denen, die frisch in die Schule kommen, hat man so eine 5 bis 10 Minuten Einheit, dann ist wieder irgendwas wie Hefte wegbringen, Stifte holen, das ist ja auch Kurzbewegung, ne? Das wird so eingeplant. Ganz toll ist es natürlich, wenn das Klassenzimmer einfach so gestaltet ist, dass viel Bewegung möglich ist. Und das nennt man Flexible Seating. Wir schmeißen ein bisschen mit Fachbegriffen um uns. Flexibles Sitzen, das heißt, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, auch in ruhiger, konzentrierter Arbeit in Bewegung zu sein. Mhm. Das kann ein Wackelhocker sein, das kann Wackelkissen sein. Das kann die Möglichkeit sein, auf dem Fußboden zu liegen und da zu arbeiten, im Stehen zu arbeiten. Es gibt Gummibänder, die man um Stühle spannen kann, wo man die Füße so ein bisschen drauf bewegen kann. Und das sind so Möglichkeiten, wo ich dann gar nicht so sehr im Blick haben muss, ah, oh Gott, jetzt 10 Minuten um, wir müssen eine Pause machen, weil im Schulalltag geht das Lehrkräften noch einfach mal unter. sondern wirklich zu schauen, wie kriege ich quasi per se schon ganz viel Bewegung in mein Klassenzimmer? Wie kann ich das machen? Ich kann auch durch die Unterrichtsmethoden. Ich schreibe nicht am Platz, sondern ich muss den Buchstaben vielleicht erstmal irgendwo finden Klassenzimmer und spielerisch irgendwie umsetzen, dass da Bewegung drin ist. Und ich kann Flitzepausen machen, das so heißt es bei mir. Da gibt es einen vereinbarten Ort, das mache ich aber erst im Laufe der Zeit, wenn ich mich auch im Schulgebäude ein bisschen besser auskenne. Das ist einfach es startet bei mir im Klassenzimmer, man muss bei der Flitzepause leise sein, um die Konzentration von anderen nicht zu stören.
Ja.
Und dann zu dem vereinbarten Ort rennen und wieder zurück. Treppen, manchmal sind das 2 Treppen runter bis zur Eingangstür oder so. Ne? Das macht schon wahnsinnig viel aus. Und manchmal braucht man auch nur so ganz kleine Bewegungen. Das kennen wir beim Telefonieren, dass wir nebenbei so ein bisschen kritzeln.
Oder beim Kugelschreiber gerne dieses Ding abbrechen dahin, wenn man die ganze Zeit mit dann.
Und ich habe witzigerweise von meiner Tochter heute eine Haarspange in der Jackentasche gehabt und habe die immer so auf und zu geklickt. So. Na, also diese Idee von so ein bisschen in Bewegung sein, das muss ja nicht mal die riesige Bewegung sein, das kennen ganz viele und wissen auch, es hilft einfach beim Fokussieren, ne? Wenn man so diese Bewegung hat und die Anspannung und Konzentrationskraft, die man braucht, um sich auf etwas zu konzentrieren, auch irgendwohin wieder abzuleiten. Mhm. Ne? Das ist so die Idee dahinter. Und das
bei meinem Sohn in der Schule wurde das auch gemacht in der ersten Klasse. Also die hatten eine Eieruhr, so eine kleine Eieruhr, die irgendwie so 30 Sekunden oder eine Minute ging. Und wenn die Lehrerin wirklich gesehen hat, dass sich ein Schüler, eine Schülerin nicht mehr konzentrieren konnte, dann hat es die Eieruhr gekriegt, durfte sich aus dem Spielkorb eine Sache nehmen, einen Fidget Spinner oder einen, wie heißen die Dinger, die so hüpfen, Flummi oder so ein Flummi und dann mit dieser Eieruhr auf den Gang gehen, diese Eieruhr umdrehen und dort mit dem, was es sich mitgenommen hat, die Zeit, die die Eieruhr abgelaufen ist, ein bisschen spielen und sich bewegen und mal durchatmen und sowas. Das fand ich eigentlich auch immer eine gute Idee.
Und das ist auch so schön abgesteckt, ne? Das kennen wir selber, wenn wir in einer Tätigkeit sind und die unterbrechen für eine kurze Pause, dann ist es gut, dass es eine abgeschlossene Pause ist und man ungefähr weiß, wie lange mache ich jetzt Pause.
Genau.
Ne? Sonst setzt, also ganz schlimm ist natürlich Handy, dann ist man erstmal für eine halbe Stunde weg, obwohl man 5 Minuten eigentlich mal kurz abschalten wollte. Also sich so eine Tätigkeit zu suchen zum Beispiel, das hilft den besagten neurodivergenten Kindern ganz doll. Wenn man denen nämlich mal sagt, oh, ich glaube, du brauchst eine Pause, mach mal Pause, dann gucken sie einen groß an und sagen, ja, stimmt schon, aber was soll ich machen? Und dann einfach entweder eine Tätigkeit, die so in sich begrenzt ist, zum Beispiel, ich habe auch so Seile in meinem Klassenzimmer hängen, 20 Mal, also 20 Seilspringen, 20 Mal Seilspringen auf dem Flur. Und dann wissen sie 20 Mal, danach hänge ich das wieder hin und komme wieder ruhig an den Platz, den ich mir ausgesucht habe, an. Und dann geht's weiter. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache, die Lehrkraft gemacht hat, weil sie nicht nur eine konkrete Tätigkeit an die Hand gegeben hat, sondern auch einen Zeitrahmen dafür gesetzt hat.
Ich fand das auch immer sehr, sehr gut. Und meinem Sohn hat es sehr geholfen, der ja eher jetzt so der, und das meine ich jetzt nicht als Bezeichnung, aber so der Zappel-Philipp war, ne, also oder Zappel-Philipp ist, der sich einfach gerne bewegt. Ne? Also der,
wie
der
die meisten
kann,
Kinder, ja.
Richtig, der sitzt einfach nicht gern still. Bei dem gibt es Schlafen und Rennen, aber dazwischen halt nicht viel anderes. Und darum hat ihm das auch sehr, sehr gut getan. Aber vielleicht können wir das ja auch nochmal rausfiltern, Saskia. Wieso ist es denn für unsere Kids vor allem am Anfang so eine schwierige Situation mit dem Schulalltag?
Würden wir Erwachsene uns in einen wahrscheinlich nicht so großen Raum setzen, mit 30 anderen MitarbeiterInnen, ohne Sichtschutz, ohne Rückzugsmöglichkeiten, mit festen Essens- und Trinkenspausen, wo vielleicht schon geguckt wird, wenn man es wagt, 2 Mal in der Stunde auf die Toilette zu gehen, wo kein Schallschutz eingehalten wird in den Räumen, die teilweise baufällig sind, wo im Sommer 31 Grad herrschen, weil es keine Klimamöglichkeiten gibt. Man kann sich also nur entscheiden, habe ich 31 Grad oder habe ich 31 Grad mit Fenster auf und 31 Grad heißen Wind dazu. Also das war es zum Beispiel meine Option in meinem Klassenzimmer. Und würde sich eine erwachsene Person gerne in so einem Arbeitskontext aufhalten? Nein, man würde überreizen, man würde vielleicht aggressiv werden, man würde fix und fertig sein nach der Schule, komplett erschöpft sein, seine Aufgaben, dann nach der Arbeitsstelle, seine Aufgaben nicht schaffen.
Ja.
Und
durchgeschwitzt.
Genau. Völlig fix und fertig. Ja. Und dann würde ja jemand noch sagen, diesen Packen Hausaufgaben, also diesen Packen Arbeitsaufgaben, nimmst du aber nochmal mit nach Hause, ne? Arbeitest du bis morgen durch und dann treffen wir uns hier wieder. Das ist ein Arbeitskontext, da würden die Gewerkschaften auf die Barrikaden gehen. Da würden Erwachsene sagen, nee, also das ist ein Arbeitsumfeld, das ich niemals wählen würde.
Ja,
ne? Und der Arbeitsschutz würde auch sofort auf dem Plan stehen. Mhm. Für Kinder ist das, oder für viele Kinder ist das der tägliche Schulalltag. Ne? Und dann ist da schon eine ganz große strukturelle Schwierigkeit. Also eine Schwierigkeit in diesem individuell auf Kinder eingehen, liegt einfach in diesem Kontext. Ne? Wir haben alte Gebäude, klitzekleine Räume, Personalmangel, also einen ganz großen Lehrkraftmangel, der sich immer weiter ausbreitet, regional unterschiedlich, aber der ist einfach da. Und dann gibt es eben nicht die Möglichkeit, diese Klassen aufzuteilen. Mhm. Manchmal gibt es die Räumlichkeiten nicht, um sie aufzuteilen, weil einfach ein Klassenraum nicht zur Verfügung steht. Und dann haben wir diese Kontexte. Und das heißt, das ist so ein politisches Ding, das es schwieriger macht.
Mhm. Ne? Wir haben vorhin schon mal, oder du hast vorhin schon mal angesprochen, und das habe ich auch selber im Schulalltag schon erlebt mit meinem Sohn. Es ist nun mal nicht jedes Kind gleich. Das Schulkonzept ist aber oft so angelegt, dass es einen Stereo 0815-Typ gibt und nach dem wird gelernt, nach dem werden die Unterrichtsstunden geplant. Und es ist aber nicht jedes Kind gleich. Ich habe auch ein Kind, das nicht gleich ist. Mhm. Ne? Also
für die macht es das Ganze doch nochmal schwieriger, oder?
Da komme ich jetzt zu dem, was wir als Lehrkräfte in diesen Schwierigkeiten tun können. Eine Schwierigkeit ist eben, dass auf dieses Anderssein immer negativ geguckt wird.
Ja.
Das hat eine ganz, Anderssein hat eine lange negative Tradition, ne, so in der Perspektive.
Ja.
Und dafür setze ich mich sehr ein, den Wert in Unterschiedlichkeit zu kennen. Ja, Kinder mit ADHS bringen eine gewisse Anspannung mit sich, die sich dann an manchen Stellen entlädt, wo es dann vielleicht nicht so passend ist. Das ist ja auch in Ordnung, das zu benennen. Man kann mit Kindern auch darüber sprechen. Hey, ich verstehe, dass du jetzt gerade Bewegung brauchst, aber schau mal, das lenkt mich ab oder das, ne, lenkt andere Kinder ab. Die haben ja auch ein Recht, hier zu lernen. Das kann man mit Kindern super besprechen. Aber wie kriegen wir jetzt hin, dass du dich bewegen kannst und dein Bedürfnis erfüllt ist, das der anderen aber auch. Ne? Und das ist in einem Kontext von 30 Kindern unglaublich schwierig. Aber ich appelliere nochmal daran, in dem Rahmen, der möglich ist, gucken, wie kann ich das Klassenzimmer ein bisschen anders stellen? Kann ich einfach ein paar Tische zur Wand drehen, damit mehr Abschirmung möglich ist? Kann ich so eine kleine Flitzepause einbauen? Kann ich die Eieruhr mit rausgeben? Kann ich mir da irgendwie aus der Turnhalle 5 Springseile mitnehmen und die da hinhängen?
Ja.
Das sind so kleine Möglichkeiten. Und kann ich auch in dieser Anspannung, die die Kinder in dem Kontext vielleicht herausfordernd finden, was Positives machen. Du hast gerade gesagt, dein Kind ist super in Sport. Es gibt Sportarten, da ist eine Körperspannung mega wichtig. Und zu erleben, okay, es ist eher der Rahmen. Es ist dieses Anstrengende im Klassenzimmer, weswegen mir das da nicht so leicht fällt. Aber genau die gleiche Fähigkeit, meinen Körper gut in Spannung zu halten, die ist in einem anderen Kontext total wertvoll.
Ja.
Und das ist unsere Aufgabe als Lehrkraft, soweit, wie das an der Schule jeweils möglich ist, immer mal so Erfahrungen möglich zu machen. Guck mal, hier gelingt dir gerade was richtig, richtig gut. Das kann Sport sein, das kann Kunst sein, das kann, wenn man im Buchstabenbereich Schwierigkeiten hat, das kann dann der Zahlenbereich sein.
Ja.
Das kann ein Amt als Streitschlichterin sein, weil man einfach eine super soziale Ader hat und da eine große Stärke hat. Wir müssen eine Balance da reinbringen.
Ja.
Ne? Und das schaffen wir nur, wenn wir die Schwierigkeit, alles andere ist negativ, alles was anders ist, ist negativ und defizitär und bäh. Wenn wir da so ein bisschen drehen, nee, da steckt immer beides dran und meist ist es der Rahmen, der entscheidet, ob wir etwas negativ oder positiv sehen.
Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Hausaufgaben.
Oh, schön.
Ja, schön, ne? Hausaufgaben ohne Tränen oder ohne, sagen wir mal, Anspannung. Also gerade so am Anfang, wenn wir Eltern die Hausaufgaben der Kinder betreuen und betreuen muss man am Anfang ja in den ersten Klassen auf jeden Fall noch. Ich dachte so, oh Gott, ist das alles schwierig. Hausaufgaben sind ja oft so der Endgegner im Familienalltag. Was sind denn da so die besten Strategien, damit wir auch die Kids ein bisschen leichter motivieren können, ohne dass das täglich zu einem Drama wird? Wüsstest du auch gern?
Nein. Ja, tatsächlich. Nein, also ich möchte einmal gerade diesen Platz kurz nutzen, um ganz kurz zu sagen, Hausaufgaben halte ich für in der Regel nicht sinnvoll.
Ach,
so. Und es gibt ganz viele BildungsaktivistInnen und InfluencerInnen, so wie mich, die sich dafür einsetzen, dass das überdacht wird, diese Praxis. Mhm. Es gibt erste Schulen, die sagen, ja, dann machen wir das halt nicht mehr oder nur an ganz punktuellen Stellen, wo es mal sinnvoll ist, vielleicht zu Hause was zu recherchieren oder irgendwie so. Und nun ist aber das Ganze erst auf dem Weg.
Ja.
Und es wird sicherlich noch dauern, bis das vielleicht mal nicht mehr so ein Pflichtteil in Schule ist. Ne? Jetzt müsst ihr damit als Eltern und Kinder noch umgehen.
Darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Diese Hausaufgaben überhaupt, also Schulen, die noch die Hausaufgaben geben, was sind das eigentlich? Sind das die Aufgaben, die im Schulalltag nicht geschafft worden sind, die einfach, wo einfach sowieso zu viel auf dem Lehrplan steht, sodass die Kinder das zu Hause machen müssen? Oder ist das schon einkalkuliert und warum können andere Schulen das in einem Schulalltag schaffen, in einem Lehrplan und keine Hausaufgaben aufgeben?
Man muss natürlich sein Konzept dann so ein bisschen anpassen. Das ist so meine Erfahrung, wenn ich solche Schulen sehe. In der Regel, also wenn es gibt ganz viele Studien dazu, wenn man Hausaufgaben etwas anders stellt, sie sinnvoller stellt. Mhm. Zum Beispiel, indem ich so eine spannende, ihr seid ja im Journalismusbereich, indem ich so eine journalistische Frage reingebe. Mhm. Was hat eigentlich Michael Jackson mit einem, weiß ich nicht, Rubin zu tun? Ich sag jetzt irgendwas.
Ja.
So. Und mit dieser Frage schicke ich die Kinder los aus dem Musikunterricht, weil ich in der nächsten Stunde irgendwie eine Geschichte dazu erzählen möchte und damit einsteigen möchte. Und dann gehen die natürlich mit einer Motivation nach Hause, Michael Jackson und Rubin. Gut, dann muss ich jetzt irgendwie rausfinden, was haben die miteinander zu tun? Dann müssen sie recherchieren. Das ist eine Kompetenz heutzutage. Müssen gucken, müssen die Fakten checken, die sie dann finden. Müssen überhaupt was finden. Müssen das vielleicht noch aufschreiben, ne? Sich irgendwie so notieren, dass sie es am nächsten Tag noch wissen.
Ja.
Da stecken ganz viele Kompetenzen drin. Das ist motivierend. Und ich glaube, da gäbe es relativ wenig Tränen zu Hause.
Ja.
Das ist aber ein sehr, sehr seltener Fall von Hausaufgaben. Es ist erwiesen, dass die meisten Hausaufgaben genauso laufen.
Genau.
Wie du gerade
Mathe,
gesagt hast.
Lehrbuch, Seite 36, Aufgabe 1 und 2.
Genau.
Lese
Aufgabe
den Text und beantworte die Frage.
Genau. Mhm. Also Aufgabe zu Ende machen, weil das schulisch nicht geschafft wurde. Und das ist oft auch ein strukturelles Ding. Ne? Das ist nicht nur Planung der Lehrkraft. Es ist zu viel, was wir gleichzeitig bewältigen müssen. Dann gibt man vielleicht einem Streit auch mal Vorrang und sagt, okay, Leute, das ist jetzt hier ganz wichtig, das klären wir jetzt mal. Völlig wichtig,
deswegen
wichtiges soziales Lernen.
Zu Hause machen, ne?
Genau, also wird das dann nach Hause geschoben. Mhm. Mega unfair, weil nicht alle so unterstützende Eltern zu Hause haben. Also macht auch die Bildungsschere größer. Und ganz im Ernst, auch wieder Perspektivwechsel. Ich gehe nach Hause, der Arbeitstag war lang und anstrengend. Die Arbeitsbedingungen sind vielleicht auch nicht optimal und dann kriege ich noch einen Stapel Hefte mit, den ihr noch durchackern muss, bis ich dann am nächsten Morgen da wieder sitze. Da hätte ich auch keinen Bock drauf.
Nee, richtig.
Und ich glaube, wir machen das Setting dann gut zu Hause, wenn wir es so schön, in Anführungsstrichen, wie möglich machen. In Schule ist nicht immer möglich, ein Kind individuell zu begleiten.
Mhm.
Zu Hause schon.
Mhm.
Wenn in der Schule nicht erlaubt ist, auf dem Boden zu liegen für die Aufgaben, zu Hause kann das Kind sich auf den Boden legen oder kopfüber von einem Sofa hängen. Kinder sind sehr kreativ in ihren Arbeitshaltungen, also wirklich literally Körperhaltungen. Und die auch zuzulassen und auch zu gucken, was ist mein Kind für ein Typ? Passt es besser, nach Hause zu kommen, sich kurz zu stärken und dann wegarbeiten?
Mhm.
Oder braucht mein Kind, das sind zum Beispiel meine Kinder, erstmal Pause?
Meine
und
auch.
Ne, Tür geht auf, Fragenhagel, was gab's zu essen? Wie war's heute? Hast du mit dem was auf? Das kennen wir auch, wenn wir kommen, vielleicht mal kurz 5 Minuten so, ich möchte jetzt einfach nur hier sitzen, meinen Kaffee trinken und aus dem Fenster starren.
Genau.
Und so geht es Kindern auch, ne? Also zu gucken, wann ist ein guter Moment dafür, wann ist ein gutes Zeitfenster dafür.
Ja.
Manchmal ist es im Alltag nicht immer möglich, das super individuell zu gestalten, dann kommen auch Sportvereine dazu und so weiter. Aber so im Großen und Ganzen mal zu gucken, hey, wann gelingt es dir am leichtesten? Ne? Wann haben wir so die Chance, dass das am rundesten klappt, sage ich mal. Dann die Situation einfach ein bisschen schöner machen, eine Tasse Kakao dahinstellen. Ich mache mir auch, wenn ich meine blöde Steuererklärung machen muss, dann ist es mit einer richtig schönen, warmen, leckeren Tasse Kaffee
alles
wenigstens
viel schöner.
Ein bisschen leichter als so, ne? Und regelmäßig Pausen, das, was auch schulisch manchmal nicht möglich ist, zu sagen, ey komm, geh mal 5 Minuten aufs Trampolin, Eieruhr habe ich an oder den Countdown und dann kommst du wieder rein.
Wir rennen auch immer einmal um die Couch oder einmal um den Tisch, 3 Liegestütze.
Und ganz wichtig, wenn diese Situation wirklich anhalten für eine Riesenkrise zu Hause sorgt, dann, und darum haben wir über das Beziehungsorientierte ganz am Anfang gesprochen, das taucht in vielen meiner Empfehlungen auf. Die Bindung zu Hause, dieser Safe Space, ist unglaublich wichtig, dass es ein Ort ist, an dem ich weiß, hier bin ich richtig, wie ich bin, hier werde ich angenommen, ernst genommen. Hier darf ein bisschen mehr auf mich und meine Lernbedürfnisse eingegangen werden. Und das muss geschützt werden. Wenn ich wirklich merke, dass wir jeden Tag hier beide am Ende mit Tränen sitzen, ja, uns nur noch zoffen, nur noch streiten, dann unbedingt mit der Lehrkraft sprechen. Ich weiß, nicht immer lassen sich Lehrkräfte darauf ein, aber mein Kind kriegt zumindest das Signal, hey, meine Eltern setzen sich für mich ein, versuchen da irgendwie Lösungen zu finden und ich versuche dann auch zu raten, mit konkreten Dingen dahin zu gehen. Liebe Frau so und so, lieber Herr so und so, wir haben wirklich täglich das totale Drama zu Hause. Wir können nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit, die Aufgaben vielleicht etwas zu reduzieren, bis sich das wieder beruhigt hat, damit wir dann, ne, so auf dem Niveau weitermachen können.
Den Druck
können.
Ein bisschen rausnehmen, um genau, dann wieder Anlauf zu nehmen.
Oder auch sowas zu machen, wie wir haben festgestellt, dass es total gut funktioniert, wenn unser Kind die Aufgaben rechnet. Das wollen wir ja sehen als Lehrkraft. Ja. Kann ein Kind bestimmte Lösungswege nachvollziehen? Kann es das umsetzen?
Ja.
Aber ich schreibe die auf.
Ja,
als Elternteil zu sagen, ne, so ein bisschen Entlastung zu schaffen in so extremeren Fällen, zu sagen, pass auf, du musst nur noch rechnen, ich schreibe die Lösung hin und ich sage der Lehrkraft Bescheid, ich habe geschrieben, aber du hast alles gerechnet. Kurze Nachricht dahin.
Ja, okay.
Einfach so ein Beziehungssignal in Richtung Kind.
Ja.
Nee, das ist eigentlich überhaupt nicht in Ordnung, dass wir hier beide so sitzen. Mhm. Und jetzt gucken, ich möchte hier so auch nicht sitzen. Und jetzt gucken wir mal, wie wir es ein bisschen leichter hinkriegen.
Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, die Kommunikation mit der Lehrerin, dem Lehrer. Das kann ja manchmal, also so Eltern und Lehrer kann ja mal ein Dreamteam und mal ein Drama-Team sein. ist manchmal schwierig, die Kommunikation. Was wären denn so deine Top-Tipps, damit beide Seiten so an einem Strang ziehen, ohne dass es zu Missverständnissen und Stress kommt?
Man muss einfach verstehen, wenn sich Lehrkräfte und Eltern begegnen, dann ist das keine völlig unvoreingenommene Situation. Da sitzen Lehrkräfte, die schon verschiedenste Situationen mit Eltern hinter sich haben und auch schon ein paar Berufsjahre, in denen vielleicht frustrierende Sachen passiert sind, ne? Das ist einmal die Lehrkraft. Ich finde zwar immer, wir sind in der professionellen Position, deswegen sind wir die, die den Schritt nach vorne machen müssen als erstes. Aber es hilft manchmal der Elternperspektive zu verstehen, da sitzt keine leere Berufshülle, sondern da sitzt ein Mensch. Und dieser Mensch möchte seine Sache gut machen, ist vielleicht selber frustriert, weil manche Dinge nicht funktionieren, hat aber Angst, jetzt hier irgendwie angekreidet zu werden. Viele Lehrkräfte sind in ständiger Verteidigungshaltung. Das ist was unser Beruf leider so ein bisschen formt, systemisch an manchen Stellen. Und dann sitzt auf der anderen Seite, muss man eben auch verstehen, sitzt ein Elternteil, das selber mal in Schule war und da vielleicht nicht die besten Erinnerungen dran hat. Und dann sitzt vielleicht nicht ich da, sondern die böse Französischlehrerin aus der 9. Klasse oder so, ne? Also einfach zu verstehen, dass da zwei Menschen mit Geschichte sitzen.
Genau, und die eine Seite, also der Elternteil, der Vater, die Mutter, die wollen natürlich das Beste für ihr eigenes Kind rausholen aus der ganzen Geschichte. Ne?
Und genau das ist der gemeinsame Nenner, auf den wir uns beide einigen können. Denn ich möchte auch das Beste für die Kinder in meiner Klasse.
Das Wichtige ist, glaube ich, nur, sich nicht auf der emotionalen Ebene zu treffen, sondern...
Und selbst wenn, auch das kann man authentisch lösen, ne? Solange das einfach menschliche Emotionen sind. Ne? Ich kann sehr wohl sagen... Als Elternteil, wenn ich ein Thema anspreche, wo ich schon weiß, das könnte jetzt ein bisschen kribbelig, ein bisschen kriselig werden, kann ich zum Beispiel sagen, oh, wissen Sie, ich habe so ein bisschen Angst, das jetzt hier zu erzählen, weil immer, wenn ich sowas mal berichte, dann habe ich damit schlechte Erfahrungen gemacht. Ich kann so eine Emotion mal auf den Tisch packen. Ganz oft werde ich zum Beispiel gefragt, oh, ich würde gern sagen, dass ich bei meinem Kind schon bestimmte Diagnosen habe oder Diagnosen vermute. Wie sage ich denn das der Lehrkraft?
Ja, okay.
Und dann sage ich immer, du kannst genau so, wie du das mir gerade präsentiert hast, ja, ich habe so ein bisschen Angst vor Ablehnung dann oder dass das nicht ernst genommen wird, pack das auf den Tisch. Ich würde jetzt gern mit Ihnen über ein Thema sprechen, das mir unheimlich wichtig ist. Leider habe ich in der Vergangenheit da echt schon ein bisschen blöde Erfahrungen gemacht, dass es nicht so ernst genommen wurde. In der Regel sorgt das bei der Lehrkraft. Nein,
doch nicht.
Bei mir doch nicht. Ich möchte doch einen Unterschied machen. Also der Großteil der Lehrkräfte. Wirklich, und das meine ich ganz, ganz ernst, hat diesen Berufsethos noch. Der ist manchmal ein bisschen vergraben unter Frust, politischem Frust, unter ganz unfairen Bedingungen und so. Aber die allermeisten Lehrkräfte wollen ihre Sache gut machen, wollen, dass die Kinder gut lernen können. Manchmal fehlt es ein bisschen an bestimmtem Wissen, manchmal gab es eine blöde Erfahrung vorher, ganz, ganz unterschiedlich. es gibt so einen winzigen, winzigen kleinen Prozentteil an vielleicht nicht ganz so geeigneten Lehrkräften, aber die gibt es in jeder Berufssparte, ne, diese Menschen, das ist einfach so. Aber der Großteil möchte eine tolle Elternzusammenarbeit, weil das für uns auch super ist. Wir gehen auch leichter und, oh Gott sei Dank, alles gut gelaufen oder, oh, ich konnte jetzt wirklich was weitergeben. Wir gehen super gestärkt aus solchen Gesprächen raus und wir haben ein ganz großes Interesse daran, dass diese Zusammenarbeit gut läuft. Wie gesagt, wir begegnen uns meist dann, wenn es was gibt, das ist auch noch schwierig. Ne? Das Setting ist einfach schwierig für unsere Zusammenarbeit. Beide Biografien, beide sind so in so einer leichten Verteidigungshaltung. Nicht, dass jetzt hier gesagt wird, wir zu Hause sind schuld an irgendwelchen schulischen Sachen und andersrum.
Ja.
Und dann treffen wir uns ja auch nicht einfach so, sondern...
Wir haben ein Thema vorher,
genau.
Es gibt ja einen Grund.
Und meist ist das, wenn was ist. Ne? Wenn was vielleicht nicht so optimal läuft, wenn es doch irgendwie Dinge gibt, die holprig sind oder an diesem einen gesetzten Termin da im Halbjahr.
Ja, ja.
Und man kann als Lehrkraft so kleine Weichen setzen. Man kann einen Klassen-Newsletter, das mache ich zum Beispiel, rausgeben. Viele Eltern haben einfach nur Sorge, außen vor zu sein. Und man kann diese Dynamik, die da manchmal ungut draus entsteht, total abpuffern, indem regelmäßig. Ich mache das wöchentlich, aber ich bin auch Klassenlehrkraft und ich mache das ganz knapp in so einer Mail.
Ja.
Man kann das aber auch immer so von Ferien zu Ferien machen, zu sagen, eine kurze Meldung, wir haben in den letzten Wochen das und das gemacht, vielleicht haben sie von dem und dem Projekt gehört, wir sitzen gerade da dran, das macht den Kindern total Spaß und dann habe ich als Eltern dieses Gefühl, oh, vor mir ist die Schultür nicht zu. Ich denke dann immer so an diese Hundeschilder, wir müssen leider draußen bleiben. Und das ist das Grundgefühl, was viele Eltern haben und die wollen doch nur ein bisschen wissen, was ist da eigentlich so den Tag über los mit meinem Kind und gerade bei jungen Kindern. Kinder sind das Wertvollste, was wir so haben. Und es ist ein riesen Vertrauensvorschuss, uns die anzuvertrauen als Lehrkräfte. Das müssen wir als Lehrkräfte begreifen, was wir da anvertraut bekommen. Und dass Eltern doch nur ein bisschen wissen wollen, was so läuft.
Genau, und liebe Lehrer, von unseren Kindern erfahren wir nämlich zu Hause nichts. Die haben meistens schon vergessen, was sie zum Mittagessen gegessen haben und können dann überhaupt nicht erzählen,
wie
was war's? Zu Hause.
Gut.
Wie war's? Gut. Genau, fast als wäre man mit dabei gewesen. Ne?
Genau, und wenn ich da jetzt so ein bisschen Transparenz schaffe, vielleicht noch einen netten Spruch irgendwie mit rein in so ein Mail, die kann auch wirklich nur alle paar Wochen mal kommen. Das federt schon so viel ab. Hm. Oder ich beobachte bei so einem Kind, dass sich vielleicht im Lesen und Schreiben ein bisschen schwerer tut, beobachte ich im Kleinen so einen kleinen Fortschritt.
Ja.
Wenn ich irgendwie die Zeit aufbringen kann, nicht jeden Tag für alle Kinder, das schafft niemand. Ne? Aber so, wenn ich mal sowas beobachte, eine kurze positive Nachricht an die Eltern. Wissen Sie, was mir heute aufgefallen ist? Sie werden es nicht glauben. Manchmal beim Abholen gibt es gerade in der Grundschule öfter tatsächlich nochmal die Gelegenheit, sowas zu sagen. Ansonsten eine kurze Mail oder kurz schreiben. Das ist mir aufgefallen. Das schafft so ein Fundament und nimmt schon ganz viele kribbelige, kritische Sachen vorweg weg. Und für Eltern, auch wenn es schwerfällt, ein bisschen Vertrauensvorschuss und dieses Wissen, die Lehrkraft da will das eigentlich auch gut machen. Und es gibt einen Unterschied zwischen 1:1-Betreuung zu Hause und den Möglichkeiten der Lehrkraft. Und wenn man sich dann zusammenfindet und sagt, wir beide wollen das Beste für dieses Kind. Ich in meinem Expertisenrahmen Schule. Ich kann halt nicht das Gleiche anbieten wie zu Hause. Mhm. Dafür müssen Sie Verständnis haben. Mhm. Hier sitzen ganz viele andere Eltern und Kinder, die das Gleiche sich von mir wünschen. Und ich muss irgendwie einen Kompromiss finden. Und auf der anderen Seite eben auch das Verständnis für Eltern, die das Beste für ihr Kind wollen und vielleicht da manchmal auch ein bisschen vorpreschen. Aber die zu stärken und zu sagen, das sind die ExpertInnen für ihre Kinder.
Ja.
Und auch mal sagen, oh, an der Stelle komme ich jetzt hier in der Schule gar nicht so weiter. Wie erleben Sie das zu Hause manchmal? Haben Sie da vielleicht einen Tipp für mich? Oh, da sehe ich Eltern wachsen vor mir.
Auf jeden Fall.
Das ist total schön. Also das sind so kleine Stellschräubchen und die haben, das habe ich ja irgendwann mal gesagt, ganz viel mit Haltung zu tun. In beide Richtungen in dem Fall.
Ich möchte auf eine Sache, du hast ja vorhin eigentlich praktisch einen Intro für unseren, oder einen wie nennt man das? Wie nennt man das am Anfang vom Buch, wo die Seitenzahlen und Vorwort? Nee.
Einleitung, Gliederung.
Gliederung. Danke. Danke, Frau Lehrerin.
Bingo.
Du hast ja vorhin praktisch so eine schöne Gliederung gemacht, als du erzählt hast, was so deine wichtigsten Themen sind. Und du hast auch vorhin eine Sache angesprochen, da möchte ich jetzt nochmal drauf zurückkommen. Wir merken es immer wieder, auch hier bei Radio Teddy, und ich habe ja auch früher mal was Ordentliches gelernt, wo Leute in die Ausbildung gehen, junge Menschen gehen in die Ausbildung und kommen aus der Schule, und man hat so das Gefühl, also so wirklich lebensfähig sind die jetzt aber gerade nicht, ne? Also nur mal ein Beispiel, da wissen sie vielleicht, können keinen Gehaltszettel lesen, ne? Weil sie nicht wissen, was brutto und netto, was kriege ich denn jetzt überwiesen und warum ist da so ein Unterschied dazwischen? Also was fehlt denn? Wir haben manchmal so das Gefühl, auf dem Lehrplan fehlt da noch einiges. Und so Steuererklärung machen, gut, das ist jetzt für einen jungen Menschen, geht das noch. Aber mentale Gesundheit, erste Hilfe. Was sind denn noch so Sachen, die man in einen Schulplan aufnehmen sollte? Was denkst du so?
Ja, du hast gerade schon ganz wichtige Sachen genannt, ne? So dieses Thema Selbstfürsorge,
ja.
Das ja sehr vielfältig aussehen kann. Achtsamkeit, das sind immer so, das sind so Begriffe, die wabern ja auch so durch die Gesellschaft und durch Social Media und so. Es gibt, ich war mal beteiligt an einer Reportage, die sich mit Best Practice auseinandergesetzt hat im Thema Schulkontext,
mhm,
und auch in anderen Ländern unterwegs war. Und zum Beispiel in Kanada ist das Thema Wellbeing, also dass es jemandem gut geht in Schule.
Ja.
Unglaublich wichtig. Und was dafür wichtig ist, ist auch eine Selbstkompetenz in für sich selber sorgen. Wir können auch nicht alles auf Lehrkräfte und Eltern abwälzen. Ihr müsst dafür sorgen, dass es euren Kindern immer gut geht, sondern auch so diese Selbstkompetenz stärken. Was kann ich eigentlich machen,
ja,
damit es mir so gut geht?
Okay.
Und da kann man Sachen reinpacken wie, was sind Dinge, die es uns schöner machen im Alltag? Bewegung, einen Sport, ein Hobby. Wie mache ich eigentlich Pausen? Ne? Und das, was, also mein Mann hat auch eine eigene Firma, und der beobachtet das auch, dass die Leute aus Ausbildung und Uni kommen,
mhm,
und weder eine Ahnung haben, wie sie gut lernen, in dem Fall dann arbeiten. Was,
genau,
brauchen die eigentlich für, sind die Frühaufsteher, spät? Wann sind die Hochphasen des Lernens? Dann haben sie natürlich so, dann fehlt es an bestimmten Alltagssachen. Ja, also ich sag mal so brutto, netto und so. Das könnte man vielleicht dann in den abschließenden Klassen sozusagen,
ja,
auch nochmal einführen.
Ja.
Ich hatte zum Beispiel am Ende meiner Schulzeit Rechtskunde. Das war aber freiwillig, das,
mhm,
konnte ich damals belegen.
Mhm.
Und haben wir über Mietverträge gesprochen.
Mhm. Interessant. Ist und ja was man wissen sollte.
Genau,
ne?
Und dadurch hatte ich zumindest so eine Grundidee von, naja, so 3 Monate Kündigungsfristen und so, bevor ich ins Studium bin. Das war natürlich wertvoll, aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist einmal Medienkompetenz ganz wichtig.
Ja.
Selbstfürsorge ist ganz wichtig,
ja,
zum Beispiel. Das sind so zwei ganz, ganz große Punkte. Und wichtig ist, dass die jetzt nicht auch noch einfach obendrauf kommen, wie das bisher einfach der Fall ist, sondern dass wir uns trauen, bestimmte Dinge rauszuschmeißen aus,
mhm,
aus dem Lehrplan.
Zum,
ne,
Beispiel? Was würde dir da einfallen?
Zum Beispiel denke ich ganz oft an den Sachunterricht. Und es gibt im Sachunterricht oft noch diese traditionelle Vorstellung von, ich muss auswendig wissen, wie die ganzen Bäume da draußen heißen und wie die Nadelbäume da draußen heißen und wie die Tiere in den Wäldern heißen und. Ganz im Ernst, das sind Dinge, die ich vielleicht in der 3. Klasse mal lerne, weiß ich die am Ende noch. Es gibt Erhebungen darüber, dass wir 5 Jahre nach Schule, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wir behalten irgendwie 5% aus Schule. Das,
okay,
ist mal
echt?
Unter also, das noch, also es ist irgendwie so, dass nach einer gewissen Zeit aus Schule raus noch 5% bis 10% von dem abrufbar ist, was wir da gelernt haben. Ne?
Und das
also,
sind immer so diese, so sind so Einzelsachen, ne? Survival,
genau,
of the fittest oder irgendwie so,
genau,
so Sprüche aus dem Biologieunterricht oder aus dem,
genau,
deutschen.
Und ich weiß den Satz des Pythagoras,
genau,
weil ich den noch so runterrattern kann, was er aber eigentlich heißt und wo ich den in der Umwelt finde und was das damit zu tun hat, so konkret, ne? Das,
ja,
weiß ich nicht.
Das stimmt.
Aber ich weiß vielleicht noch, wie wir irgendein Projekt gemacht haben. Wir hatten so ein Tierschutzprojekt und haben Tierfutter gesammelt,
ja,
für das Tierheim um die Ecke. Das weiß ich noch ganz genau. Ich weiß auch genau, was wir da für Plakate gemalt haben. Ich weiß genau, wie wir überlegt haben, oh, das muss aber besser sichtbar sein auf den Plakaten, weil sonst kann man es von Weitem nicht lesen.
Mhm.
Das habe ich behalten. Also es hat was mit Kompetenzorientierung, nicht einfach nur Inhalte, Inhalte, Inhalte auswendig lernen. Ich setze dir vor und du machst. Auch etwas, was gerne sich verändern darf, dass Kinder eigenverantwortlicher sind.
Ja.
Ne, weil Schulkontext ist oft so, ich als Lehrkraft weiß, was läuft, ich,
mhm,
denke mir das aus, ich überlege mir das, ich bereite das vor, ich sage, dann machst du die Aufgabe, die Aufgabe, die Aufgabe, dann kontrolliere ich das, dann sage ich dir, ob du es gut gemacht hast oder nicht.
Mhm.
Aber wo ist der Eigenanteil der Kinder? Wo können sie sich selber Projekte setzen? Wo sich selber reflektieren? Wo sagen, ah, das hat jetzt super geklappt, aber da muss ich nochmal ran.
Mhm.
wir schaffen eine totale Abhängigkeit von Obrigkeiten in Anführungsstrichen. Das sind nicht unbedingt mündige Menschen, wenn die da rausgehen. Vielleicht, weil sie vom Charakter her so sind.
Ja.
Oder eine gewisse Erziehung noch mitbekommen. Oder die Pubertät so ein bisschen geholfen hat, sich abzunabeln, sag ich mal. Aber dieses System ist darauf ausgelegt, dass eine Person oder eine Personengruppe recht viel bestimmt und die Kinder und Jugendlichen das so machen,
ja,
ne? Nachmachen oder erfüllen, was so der Auftrag ist. Aber dieses Eigenaktive, Selbstbestimmte, das, was wir in vielen Berufskontexten gerade brauchen, Eigeninitiative, sich selber gut kennen und zu sagen, ich brauche eher den und den Arbeitskontext, damit ich da wirklich gut auch zeigen kann, was in mir steckt und danach auszuwählen. Ne? Das fehlt an ganz, ganz vielen Stellen. Und das, nebst so Fächern wie Glück und so weiter, sind Kompetenzen, die wir stärken müssen. Und dazu müssen wir als Lehrkräfte, natürlich müssen die Lehrpläne entrumpelt werden, aber auch wir Lehrkräfte so ein bisschen ein Stück zurückgehen und sagen, hey, wo kann ich hier Situationen schaffen, in denen Kinder über ihr Lernen nachdenken, wo wir darüber sprechen, wo sie sich selber auch mal ein Projekt aussuchen können. Und das ist manchmal echt eine große Aufgabe, das in diesen engen Rahmen irgendwie reinzukriegen.
Bei Kompetenzen schaffen hast du gerade ein Thema angesprochen, Medienkompetenz. Es ist auch wirklich heutzutage ganz wichtig, weil unsere Kids wachsen damit ganz anders auf, als wir das damals sind. Und darum möchte ich dich jetzt mal so eine Klassikerfrage fragen. Gibt's ja auch schon in einigen Ländern oder es wird überlegt, Handyverbot an Schulen. Manche sagen ja, Smartphones stören im Unterricht, andere sehen es als Chance fürs Lernen. Wo befindest du dich?
Ich bin da sehr diplomatisch. Also ich bin definitiv dagegen, einfach nur ein Handyverbot einzuführen. Und das ist leider etwas, das in unserem Land so eine gewisse Kultur hat. Ne? Wir haben eine gewisse Verbotskultur.
Erst mal verbieten.
Mhm. Genau. Und gerade an so Kontext mit Kindern. Ne? Mhm. Erstmal Nein sagen. Und in dem Moment, wo ich sage, also es wird, da bin ich mir ganz sicher, eben nicht so laufen, dass man sagt, nee, Handy verbieten wir jetzt mal, aber gleichzeitig stärken wir bestimmte Kompetenzen, haben dieses Thema Medien wirklich aktiv in unsere Schulkultur eingebunden und. Das wird aller Erfahrung nach einfach so nicht laufen, ne? Und ich mache Kinder nicht kompetent. Und ich bringe ihnen nichts bei und ich mache sie nicht stark darin, indem ich nur sage, du darfst nicht.
Mhm.
Das funktioniert nicht. Also da bin ich ganz, ganz klar, das darf nicht der Weg sein. Ich finde auch hier, dass man in dieses Thema, das haben einige Schulen so ausprobiert, die Kinder mal mitnimmt und sagt, warum denken wir eigentlich darüber nach, dieses Handy wegzupacken? Ich kenne das von mir selber. Wenn ich Bücher schreibe und mein Handy liegt da so neben mir auf dem Tisch und ich müsste jetzt eigentlich konzentriert mal so ganz kreativ eine halbe Stunde vor mich hinwursteln und da was aufs Papier bringen, aufs Digitale. Und dann liegt da so mein Handy rum, dann wandert dann doch, ich kann ja mal ganz kurz was nachgucken, oh, dann fällt mir noch was ein. Da kann ich ganz authentisch mit Kindern drüber reden, dass das ja de facto eine Ablenkquelle ist.
Mhm.
Ne, zum Beispiel. Oder ich kann auch mit Kindern darüber sprechen, dass das eine Einladung an manchen Stellen für Mobbing ist. Oder dass wir Datenschutzschwierigkeiten an den Schulen haben. Oder. Und Kinder da mal hinten mitzunehmen, hey, wie kriegen wir dieses Thema hier gemeinsam gut hin? Unsere Idee ist, wir würden das gerne, vielleicht probieren wir es doch einfach mal zusammen als Schule, zwei handyfreie Wochen. Dann kann man gemeinsam mit den Kindern überlegen, wo packt man es denn hin, wo soll das gelagert werden, was sind so die Ziele, warum machen wir das? Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, Kinder da mitzunehmen in die Verantwortung. Ne? Und wenn man dann sagt, okay, wir haben ja in der Schule zum Beispiel ein Thema mit Mobbing. Dauernd wird irgendwas gefilmt, Kinder leiden darunter, Jugendliche leiden darunter. Dann kann man sich zum Ziel setzen, wir packen das Handy jetzt mal zwei Wochen weg und widmen uns aber auch diesem Thema.
Ja.
Mobbing und was darf man und was darf man nicht. Ne? Also einfach so Wege finden an Schulen. Was funktioniert hier gut? Es gibt Schulen, an denen klappt so ein Handyverbot ganz gut, weil das mit den Kindern zusammen und Jugendlichen zusammen entwickelt wurde, weil alle wissen, warum gebe ich mein Handy jetzt ab? Das ist keine Machtausübung von irgendeiner Lehrkraft, die jetzt gerade mir einen reinwürgen will, sondern es hat einen Sinn, warum ich das in diesem Kontext jetzt dahin gebe.
Ja.
Also einen Konsens zu schaffen und gleichzeitig zu gucken, so, und wie stärke ich jetzt Kinder da drin, sich gut zu konzentrieren, sich selber sowas dann auch für später zu setzen. Jetzt arbeite ich konzentriert, Handy kommt weg. wie kann ich bestimmte Sachen wie Mobbing stärken? Was kann ich an einer Schule machen, um da ein Bewusstsein für zu schaffen? Mhm. Auch wenn die Handys dann wieder in der Hand sind, ne? Dass dann Wissen da ist. Was kann ich tun, um das zu verhindern, um dagegen zu wirken und. Also auf jeden Fall muss so ein dynamisches Konzept sein. Und ich weiß einfach ganz genau, wenn es nur ums Verbot geht, geht das schief. Und ich habe ein bisschen die Sorge, wenn ich mich jetzt quasi oder sich verschiedene Leute dafür aussprechen, zu sagen, das packen wir weg. Es gibt das, dann weiß ich einfach, dass das nicht so schön im Konsens und gemeinsam an dieser Schule passieren wird, wie ich das gerade gesagt habe, sondern es ganz oft einfach nur ein Verbot ist und man glaubt, dann sind alle Probleme gelöst. Und das ist einfach nicht so.
Absolut nicht. Ein Thema finde ich noch ganz, ganz wichtig. Ich möchte noch das Thema Noten ansprechen.
Oh, super.
Ja, wirklich, weil?
Das natürlich ein Thema ist, für das ich mich sehr einsetze, weil ähnlich wie bei Hausaufgaben gibt es auch bei Noten sehr, sehr viele Studien und Erhebungen darüber, dass die nicht sinnvoll sind.
Brauchen wir noch Zeugnisse mit Benotung, mit Stempel sozusagen für unsere Kids? Was sagst du?
Also ich definitiv nicht, die Forschung auch nicht. Wir brauchen Feedback. Wir brauchen eine gute Feedback-Kultur. Es geht nicht darum zu sagen, wir nehmen jetzt das Feedback weg, das wird mir dann auch vorgeworfen. Ja, und dann ist ja alles egal und dann braucht man ja gar kein Feedback mehr und dann können die Kinder ja machen, was sie wollen und ist ja egal, ob das dann richtig oder falsch ist. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist einfach, das ist so Whataboutism, ne?
Ja.
Wir brauchen nicht 6 Schubladen. Wenn ich auf meinem Zeugnis stehen hatte, eine 3.
Ja.
Und ich hätte jetzt mein Zeugnis gezeigt und hätte gesagt, guck mal, in der 8. Klasse hatte ich eine 3 auf dem Zeugnis. Was wüsstest du dann über meine mathematischen Fähigkeiten in der 8. Klasse?
Gar nichts.
Genau. Das ist der Punkt. Es kann vielleicht sein, dass ich mit der Lehrkraft nicht zurechtkam so gut, ne?
Ja.
Und es kann sein, dass das Thema mir vielleicht nicht lag. Es kann sein, dass ich vielleicht in bestimmten mathematischen Prozessen Schwierigkeiten hatte. Ich hatte vielleicht auch eine Lehrkraft, die es nicht gut erklären konnte.
Vielleicht warst du krank eine ganze Weile lang.
Vielleicht
ne? nicht da
hat
oder
die
so.
Pubertät hart gekickt. Und es waren einfach andere Dinge wichtig als wichtiger als Mathe. Und das kann alles sein. Vielleicht war ich dafür zuständig. Vielleicht waren es immer die ersten Stunden und da bin ich einfach noch nicht irgendwie fit. Mhm. Ne? Vielleicht lag das in diesem Schuljahr zufällig so und. Das kann alles in dieser Note drin stecken, sagt mir aber gar nichts.
Mhm.
Ne? Und was wir brauchen, ist eine Feedback-Kultur, die Kinder mitnimmt.
Ja.
Natürlich, ne? Nicht dieses, ich gebe dir eine Note und du schluckst die bitte, sondern okay, wir sind hier in diesem Themenkomplex. Was gelingt dir schon gut? Wo können wir so einen kleinen Haken dran machen?
Ja.
Da bist du sicher. Das Wissen kannst du gut abrufen, das kannst du auch gut einsetzen. Was ist denn der nächste Schritt? Ah, okay, das ist das nächste Ziel, da wollen wir hin. Was brauchst du, um das lernen zu können? Was ist jetzt wichtig an Kompetenzen, damit dir das gelingt? Wo kriegst du die her? Ne, das wäre so der perfekte Lernkontext. Und ich darf sehr wohl auch in Mathe einem Kind sagen, schau mal, an der Stelle hast du dich verrechnet.
Ja.
Aber eben nicht mit, ne, ich krieg's zurück, aha, das ist falsch. Sondern oh wow, so und so viele Aufgaben, das hier klappt ja schon richtig sicher. Ne?
Mhm.
An der Stelle ist mir was aufgefallen. Vielleicht fällt es dir auch gerade auf. Ah, alles klar. Manchmal finden die Kinder es dann auch selber, manchmal gebe ich einen Hinweis.
Ja.
Und dann geht so ein Kind zurück in seine Arbeit oder in den weiteren Lernprozess und hat eine Idee davon. Okay, daran kann ich einen Haken machen, jetzt ist das mein nächstes Lernziel, ich brauche das und das dazu. Und so weiter und so fort. Ne? Und in so einem Kontext brauche ich keine Note. Und wenn dann am Ende der Schulzeit da Kinder rauskommen und oder Jugendliche, junge Erwachsene rauskommen, die sehr genau wissen, wo ihre Stärken liegen,
ja.
die auch sehr genau wissen, na, das ist vielleicht nicht so mein Bereich, vielleicht weil er mich nicht so interessiert, vielleicht weil er nicht meinem Stärkenprofil entspricht. Das ist auch was, was mich gar nicht so interessiert. Da gehe ich jetzt erstmal gar nicht weiter in diese Richtung. Aber wenn die wissen, das kann ich gut. Und wenn ich etwas noch nicht so gut kann, dann ist das völlig okay und ich habe eine Idee davon, wie ich mich dann da fortbewegen kann und weiterkommen kann, dann haben wir sehr, sehr, sehr kompetente Menschen aus dem Schulsystem entlassen und das wäre so ein bisschen mein Ziel.
Es hat mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir, Saskia. Unsere Zeit ist leider schon um. Also
Schnips.
Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen. Aber jetzt möchte ich noch eine Sache von dir wissen. Du bist Influencerin, du benutzt Hashtags, vermute ich jetzt mal. Und ich würde jetzt gern dein Lebensmotto, deinen persönlichen Hashtag wissen. Was ist denn?
Euer Hashtag.
Herz zählt. Habe ich sogar auf den Arm tätowiert.
Und was bedeutet das für dich?
Dass vor allem, das habe ich ja schon ganz oft angesprochen, in ganz vielen Dingen Empathie und Haltung auf jeden Fall der richtige Weg sind. Egal, welche Methode ich dann aus, wähle, egal wie der Satz klingt, den ich dann sage, welcher Inhalt dahinter steckt. Wenn ich Dinge mit Herz und Empathie tue, meinem Gegenüber, aber auch mir selbst gegenüber, dann bin ich sehr wahrscheinlich auf einem guten Weg.
Ist das schön. Sind das schöne Worte. Saskia, vielen Dank, dass du hier warst. Ich möchte noch eine Sache sagen. Ich hätte dich unfassbar gerne früher als Lehrerin gehabt. Und ich hätte dich auch gerne für meinen Sohn als Lehrerin. Liebe Frau Dreise, das ist die Klassenlehrerin meines Sohnes, ist nicht böse gemeint. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, dass du was Tolles bewegst mit deinem Social-Media-Kanal und uns so viele Fragen beantwortest und da offen mit allem umgehst. Das ist wirklich, wirklich toll.
Ich bin ganz dankbar, dass ich hier sein durfte und hier darüber sprechen durfte. Und ich freue mich über jede Person, die irgendwie was mitnehmen kann daraus.
Das Familienradio für den ganzen Tag. Radio Teddy.